ALS. Das steht für Amyotrophe Lateralsklerose und heißt so viel wie: Nervenzellen sterben ab und dadurch schwindet auch die Muskulatur, die von diesen Nerven gesteuert wird. Jährlich erkranken ca. 2000 neue Menschen in Deutschland an ALS. Mit einer durchschnittlichen Überlebenszeit von 3 bis 5 Jahren bleibt Betroffenen und ihren Freunden und Familien oft nicht viel Zeit. Katrin Maria Fallinger ist mit ihren 46 Jahren eher eine junge ALS-Patientin. Der Krankheitsverlauf unterscheidet sich von Patient zu Patient. Oft ist allein die Diagnosestellung schon eine Herausforderung. Bei Katrin kam die Diagnose am 1. April 2015.
Ich habe so ein Jahr nach der Geburt, das war 2012, eine Schwäche in den Beinen bei mir festgestellt. Das heißt, ich konnte die Treppen nicht mehr so gut hochlaufen und hatte Schwierigkeiten beim Aufstehen auf dem Stuhl. Und dann bin ich zum Orthopäden, weil ich irgendwie dachte, ich habe was am Knie. Und der Orthopäde sagte aber, nee, Knie ist in Ordnung. Er vermutet, dass es MS ist. Daraufhin bin ich zum Neurologen, da war ich schon mal relativ geschockt und musste dann auch lange warten, bis ich einen Termin hatte. Und der Neurologe hat dann aber wieder Tests gemacht und meinte, nein, MS wäre es nicht, sondern es wäre eine Polyneuropathie. Da sind mehrere Nerven beschädigt, so kann man dann irgendwie auch schlechter laufen. Und dann verschlechterte sich mein Zustand aber zunehmend. Ich war dann zwischenzeitlich mal in Hamburg in der Klinik, die haben auch nichts gefunden. Und dann bin ich 2015 dann nach Würzburg in die Uniklinik nochmal. Und dort hat man dann am 1. April leider bedauerlicherweise die Diagnose ALS gestellt. Ich kann arbeiten, was ich nicht so gut kann, ist laufen. Also ich laufe mit Rollator sowohl in als auch außerhalb der Wohnung. Die Gehstrecke ist nicht besonders weit, aber ich kriege das irgendwie hin. Und ja, meine Hände sind ein wenig betroffen, würde ich sagen. Die sehen betroffener aus, als sie sich anfühlen. Also das heißt, ich kann meiner Tätigkeit als Artdirektorin weiterhin noch nachgehen.
ALS hat viele Gesichter. Mindestens 8 Arten kennt man. Trotz intensiver Forschung weiß man nach wie vor nicht, warum die Krankheit auftritt. Ein Merkmal ist bei allen Erkrankten zu finden. Ein fehlgespeichertes Zellprotein in den Nervenzellen. Man kann sagen, die Müllabfuhr funktioniert dort nicht mehr so, wie sie soll. So stirbt die Zelle früher oder später ab und damit auch die Muskulatur, die von ihr gesteuert wird. Je nach beteiligten Nerven sind zu Beginn Arm- und Beinmuskulatur betroffen. Kritisch wird es dann, wenn es an die Sprach-, Schluck- und vor allem Atemmuskulatur geht. So sterben rund 2000 Patienten allein in Deutschland jährlich an der finalen Atemlähmung. Denn nach wie vor ist ALS nicht heilbar. Die meisten Medikamente können nur die Symptome lindern und lediglich ein einziges Medikament schafft es, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Riluzol. Um 10 bis sogar 20% kann dieses Medikament die Lebenszeit verlängern. Das heißt, je nach Krankheitsverlauf ein paar Wochen bis hin zu 2 Jahren. Alle anderen Therapien sind krankheitsbegleitend und sollen nur die Leiden möglichst gering halten. Neu auf dem amerikanischen Markt ist seit dem 5. Mai ein Medikament namens Edaravone. Professor Dr. Meyer, Facharzt für Neurologie an der Charité in Berlin, erzählt.
Ein Medikament, das wir seit dem Jahr 2014 bereits kennen. Wir, sage ich jetzt, die ALS-Forscher. Und zwar ist es ein Medikament, was in einer Studie aus dem Jahr 2014 Hinweise gebracht hat auf eine Erkrankungsverlangsamung bei der ALS. Und das ist ein Medikament aus Japan, was auch in Japan entwickelt wurde. Und jetzt hat die amerikanische Gesundheitsbehörde, die FDA, die Food and Drug Administration, am 5. Mai 2017 das Medikament Edaravone zugelassen. Ja, es können jetzt ab sofort ALS-Patienten in den USA mit Edaravone behandelt werden. Und das zeigt eine deutliche Verlangsamung der Erkrankung um etwa 30%. Bedeutet also, die Erkrankung wird um 30% in der Geschwindigkeit reduziert. Und das ist ein Effekt, den wir als bedeutsam ansehen würden. Edaravone ist in Kombination zu Riluzol eingesetzt worden. Und der Effekt, wenn ich sage 30% Krankheitsverlangsamung, ist der Effekt auf Riluzol draufgesetzt.
Der europäische ist allerdings von dem amerikanischen Markt abgekoppelt. Insofern ist es nicht klar, ob und wann deutsche Patienten mit diesem Medikament behandelt werden können.
Nach meinem Kenntnisstand liegt noch kein Zulassungsantrag des Herstellers in Europa vor. Also in den öffentlich verfügbaren Datenbanken über eingereichte Anträge zur Zulassung ist Edavarone mit Stand April 2017 noch nicht aufgeführt.
AB Science, ein französisches Pharmaunternehmen, forscht ebenfalls an einem neuen Medikament, Masitinib, das unter Betroffenen Hoffnungen schürt. Denn das neue Medikament Masitinib ist auch in Europa schon relevant. Die European Medical Agency hat es für klinische Studien zugelassen. Das heißt, auch europäische Patienten könnten unter bestimmten Voraussetzungen damit behandelt werden, solange die entsprechende Behörde in den Ländern zustimmt. Und genau das ist in Deutschland nicht passiert. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat Nein zu einer Studienteilnahme deutscher Patienten gesagt. Warum das so ist, erklärt sich Professor Meyer so.
Diese Bundesoberbehörde hat entschieden, dass die Studie erst gar nicht in Deutschland durchgeführt werden kann, weil das Unternehmen die notwendigen Unterlagen, die zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit notwendig sind, nicht beigebracht hat. Das bedeutet also, das BfArM an sich hat entschieden, diese Studie in Deutschland nicht zuzulassen, weil eben die notwendigen Sicherheitskriterien nicht erfüllt waren. Und daraufhin ist die Studie in anderen Ländern realisiert worden, vor allen Dingen in Spanien. Und das BfArM kennt also die Daten aus der Studie auch nicht.
Bis jetzt hat das Bundesinstitut keine offizielle Stellungnahme gegeben, warum die Studie in Deutschland abgelehnt wurde. Kontaktversuche blieben unbeantwortet.
Ich habe sowohl das BfArM als auch AB Science persönlich angeschrieben mit der Bitte um Informationen, weil wir einfach nicht wissen, was jetzt der aktuelle Stand ist. Und ich habe leider von beiden keine Antwort erhalten.
Experten in der ALS-Forschung äußern sich vorsichtig positiv bis kritisch über das Potenzial von Masitinib. Entscheidend ist natürlich, ob es einen Effekt auf die Überlebenszeit der Patienten hat.
Es ist jetzt eine große Studie mit Masitinib durchgeführt worden. Und in dieser Studie hat sich nicht gezeigt, dass Masitinib das Leben durch das Medikament verlängert. Wobei man sagen muss, die Studie war jetzt nicht so groß, um einen Überlebensvorteil auch erkennen zu können. Das bedeutet also, man braucht, um den Nachweis zu führen, dass ein Medikament tatsächlich lebenszeitverlängernd ist, die Teilnahme von mehreren hundert ALS-Patienten. Und die Anzahl der Patienten, die bei der Masitinib-Studie mitgemacht haben, die war nicht groß genug, um die Frage zu klären, ob das Medikament überhaupt geeignet ist, das Leben zu verlängern, ja oder nein, sondern rein von der sogenannten Biometrie, das bedeutet also von der Anzahl der Betroffenen, die an einer Studie teilgenommen haben, hängt es davon ab, ob man nur nachweisen kann, nur jetzt in Anführungszeichen, ob ein Medikament überhaupt hilft. Und dann müsste man noch eine andere Studie machen, die zeigt, dass das Medikament auch das Überleben erhöht. Und diese Studie, die gibt es noch nicht.
Dr. Thorsten Krehl, Leiter der ALS-Ambulanz im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen, sagt dazu.
Ja, über das Potenzial von Masitinib kann man im Augenblick eigentlich noch nicht sehr viel sagen. Es ist halt eines von vielen Medikamenten, was in den letzten 10, 20 Jahren getestet wurde, wo es eben im Tierversuch oder in vorherigen Untersuchungen Anhalte gab, dass man es mit einer Substanz zu tun hat, die eine Wirkung hat auf den Verlauf der Erkrankung. Und angeblich ist es so, dass jetzt in der Studie, die jetzt durchgeführt wurde, das ist eine Phase 2-3 Studie, zumindest einige Endpunkte, die vorher definiert waren bei der Studie, positiv waren. Das heißt, dass ein Effekt nachgewiesen werden konnte. Allerdings muss man auch da einschränkend sagen, dass wir als Ärzte noch keine ausführlichen Daten bekommen haben. Das heißt, wir kennen eigentlich auch nur die Pressemitteilungen. Und da ist es so, dass zumindest auch ganz klar gesagt wird, dass das Überleben der Patienten nicht verändert wird. Aber ganz genau kann ich dazu, wie gesagt, nicht sagen, weil wir eigentlich als Ärzte dazu noch gar keine Informationen bekommen haben.
Das soll sich am 18. Mai ändern. Dann findet die jährliche Konferenz des European Network for the Cure of ALS, kurz ENCALS, statt. Hier will AB Science alle Studienergebnisse auch der Ärzteschaft zugänglich machen. Für Katrin Fallinger ist in dieser Debatte vieles irrelevant, aus einem einfachen Grund.
Wir haben halt nicht viel Zeit. Also wir haben auch nicht Zeit zu warten, noch jahrelang, bis irgendwie das alles auf ordentlichem Wege zugelassen wurde. Und die Zeit haben wir einfach nicht. Das heißt, wer die Möglichkeit hat, das Medikament zu nehmen, zum Beispiel im Rahmen eines Härtefallsprogramms, der kann dann ja für sich selber entscheiden, ob er sich das zutraut oder nicht. Also ich würde es auf jeden Fall gerne nehmen und meine Lebenserwartung damit etwas in die Höhe schrauben.
Ob Masitinib die Hoffnung, die Patienten weltweit in das Medikament setzen, erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Die Forschung im Hinblick auf diese immer noch unheilbare Nervenkrankheit muss auf jeden Fall weitergehen.
Also ich sehe jetzt in Masitinib keinen Vorteil von, sag ich mal, anderen Substanzen, die wir in den letzten 10, 20 Jahren geprüft haben. Es waren immer Substanzen, wo die Pharmaunternehmen natürlich große Hoffnung hatten, dass man eine Verbesserung erreichen kann und dass man eine Wirkung nachweisen kann. So Studien sind ja teuer, sonst würden die auch nicht gemacht. Aber bisher hat halt keine Substanz es geschafft, zumindest die Wirkung von Riluzol nachzuahmen oder sogar zu übertreffen, sodass das im Augenblick eigentlich sehr frustrierend ist. Prinzipiell ist es wichtig, denke ich, für solche Patienten, die eine ALS haben, ganz spezialisierte Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, also spezialisierte Ambulanzen, wo man den Patienten dann eben auch mit Erfahrung und Fachwissen helfen kann, eben auch was verschiedene Studien angeht oder geplante Studien und so weiter. Leider ist es in unserem Gesundheitssystem so, dass solche Ambulanzen, ambulante Betreuung von schwerstkranken Patienten eigentlich durch das Gesundheitssystem finanzierbar ist, sodass sämtliche Ambulanzen, die es in Deutschland gibt, das sind 5, 6 große ALS-Ambulanzen, eigentlich auf Spenden und finanzielle Unterstützung von Dritten angewiesen sind.
Die Hoffnung der Neurologen beruht vor allem darauf, irgendwann viele verschiedene Medikamente kombinieren zu können. Denn die Präparate setzen an unterschiedlichen Stellen der Krankheit an und können sich so im Idealfall gegenseitig verstärken. Eine solche Kombinationstherapie wird zum Beispiel auch in der Behandlung von AIDS genutzt. Auf die Frage, was Katrin den Menschen über diesen Beitrag ins Bewusstsein rufen möchte, antwortete sie:
Ja, es gibt nur eigentlich eine einzige Botschaft. Es ist alles eine Frage der Einstellung, aber seid glücklich, dass ihr gesund seid, denn das Leben kann unter Umständen sehr kurz sein.